Ja, liebe Gemeinde, wie kann man sich, wenn man Geschwister kennenlernt, ohne ihre Gemeinde zu kennen, wie kann man sich so richtig in die Nesseln setzen? Es gibt da verschiedene Optionen. Wir wollen nicht alle heute besprechen, aber eine recht erfolgreiche Option wäre, wir schneiden das Thema der Gemeindeleitungsfrage an. Die Leitungsfrage in Gemeinde war immer ein heißes Eisen. Heute scheint es ein ganz besonders heißes Eisen zu sein. Wir können auch sagen, es ist ein Thema mit scheinbar sehr viel Verwirrung und Verirrung. Einerseits haben wir in Gottes Wort sehr klare Weisungen zu diesem Thema, sehr klare, absolute Aussagen zu dieser Frage. Wir müssen mal sagen, dürften ja die Differenzen relativ gering sein. Frage Gottesdienstgestaltung, das ist Gottes Wort sehr viel Freiraum, da kann man sehr unterschiedlicher Ansicht sein. Aber gerade Gemeindeleitung wird sehr eindrücklich behandelt. Und es ist im Titusbrief das erste Sachthema, was auch angegangen wird. Das erste Sachthema in der Gemeindeaufbauarbeit auf Kreta ist die Frage nach Gemeindeleitung. Wie kann es sein, dass so unterschiedliche Ansichten und Praxen dazu herrschen? Ich möchte mal einige Beispiele geben. Wie immer natürlich etwas zugespitzt, aber ich denke, die großen Linien sind hier erkennbar. Es gibt immer wieder die Option, wir sind doch alle Brüder, deshalb haben wir keine Leitung. Also wir leiten einfach alle irgendwie so ein bisschen zusammen. Praktisch zeigt sich meist, dass das so nicht wirklich funktioniert, sondern es gibt dann eine inoffizielle Leitung. Es wird keine Leitung benannt, es wird keine berufen, ist keine wirklich erkennbar, aber wer Gemeinde-Insider ist, der weiß schon, welche Entscheidungen letztlich angenommen werden. Also das Konzept unsichtbare Gemeindeleitung, weil wir sind doch alle Brüder und offiziell gibt es keine Leitung. Wir haben ein anderes Konzept, das habe ich benannt mit dem Spruch, kritisiere nicht den Gemeindeleiter. Die Ein-Mann-Armee. Der Gemeindeleiter, der dann noch so ein paar Hilfsarbeiter um sich schart, aber eigentlich ist es die Ein-Mann-Armee, der möglichst auch nicht hinterfragt wird, der meist nicht 5 Jahre im Amt ist, sondern eher 20 oder 30 oder 40 Jahre im Amt, an dem nicht gerüttelt werden darf und der höchstens Berater hat. Ein-Mann-Armee. Ein anderes Konzept kenne ich selber aus der Gemeinde, wo ich nach meiner Bekehrung war. Das ist das Prinzip, wir sind das Volk. Also demokratische Wahlen und Mehrheiten. Die Masse bestimmt, wo es lang geht in der Gemeinde. Und erfahrungsgemäß ist es dann nicht eine reelle Masse, denn die Masse macht sich, wie auch in der Politik, nicht um all diese Fragen Gedanken, sondern die, die am besten argumentieren können, die beste Lobby haben, die am lautesten schreien können oder die am besten die anderen manipulieren können. Also Älteste werden gewählt durch Mehrheitsbeschlüsse und dementsprechend wird Wahlkampf geführt und bisweilen alle Register gezogen. Ein anderes Konzept, 2 haben wir noch. Und ich denke, wir erkennen alle das eine oder andere wieder. Ein weiteres Konzept ist, wir müssen effektiver werden. Managementmethoden, sozusagen als Evolution der Leiterfrage. Also wir hatten diese Leiterschaft, wie es sie früher gab. Das geht jetzt so aber nicht mehr. Das ist ineffektiv. Wir optimieren uns. Wir haben heute neue Erkenntnisse aus der Wirtschaft, aus dem Unternehmertum und das muss in Gemeinde rein. Weil wir sehen ja, wie unsere Start-ups wachsen, da geht es richtig voran. Das Konzept, auch durchaus interessant angenommen in manchen bibeltreuen Kreisen, normalerweise bibeltreuen Kreisen. So zum Beispiel eine der wichtigsten Werke, die Gemeindebau zurüsten, hatten gerade eine Konferenz und luden dazu jemanden ein, der bekannt ist in den USA für genau solche Literatur, nämlich Managementmethoden in Gemeinden. Ja, das war wirklich eine Organisation, die dahinter stand, die für bibeltreue, gute Verkündigung steht normalerweise. Verwunderlich. Da wurden dann als geistliche Vorbilder Mutter Teresa, Bill Heibels vorgestellt, die effektiv leiten. Und dann haben wir neben den Management-Methoden noch das klassische Start-up. Also jung, wild, flexibel. Die Haupteigenschaft eines Ältesten dort ist Teamfähigkeit und die anderen stehen lassen können. Wenig Reibungspunkte, scheinbar dann viel Dynamik. Und wir sehen, all diese Möglichkeiten, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, was es alles gibt, haben mit dem biblischen Konzept sehr wenig bis gar nichts zu tun. Trotzdem sind sie vertreten und es gibt wirklich heiße Diskussionen über diese Themen. Also eine Möglichkeit, eine heiße Diskussion zu entfachen, sprechen Sie die Leiterschaftsfrage an und diskutieren Sie auf biblischer Basis. Die Leiterfrage ist wirklich entscheidend. Auch deshalb behandelt Paulus die gleich zum Anfang von Petrus Brief. Wir kennen den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und die Gemeinde, die gesundet vom Kopf her, oder sie erkrankt vom Kopf her. Also eine Gemeinde mit einer biblischen Leitung und die nach biblischen Prinzipien wirklich strebt und sich drum müht, hat nicht die Garantie, dass sie zig oder hundert neue Mitglieder kriegt. Die hat nicht die Garantie, dass sie schicke große Gemeindehäuser kriegt in guter Zeit, in schneller Zeit. Aber es ist deutlich, wenn es eine biblische Leiterschaft gibt, selbst wenn nach so einem Wechsel die Gemeinde sich äußerlich verkleinert, wenn Leute weggehen aufgrund einer klaren Linie, einer klaren Leiterschaft und eines klaren Wegs, wird Gemeinde gesunden. Und andersrum zeigt die Erfahrung, gerade von Geschwistern, die lange auch bleiben in ihren Gemeinden, wo sie elementare Probleme erkannt haben, und meint, es wird bestimmt bald besser. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Aber wenn sich an der Leitung nichts ändert, wenn es da nicht Veränderungsbereitschaft gibt, ist das Unternehmen normalerweise hoffnungslos. Wir wissen, Gott ist größer, aber Gott macht auch deutlich, wie wichtig dieses Leiterprinzip ist. Ein Schiff ohne Kapitän, ein Schiff ohne Leitung fährt auf die Klippen, das wissen wir. Aber ein Schiff mit falscher Leitung, mit falschem Kapitän, fährt nirgendwo hin. Es wird sich jetzt gar nicht auf den Weg machen. Also, ganz zentrales Thema. Und Paulus sagt zu Timotheus in Vers 5, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Das ist der Auftakt. Es gibt ja einen Mangel und wir brauchen Ordnung, damit die Gemeinden gesunden können. Wir haben uns das in der letzten Predigt ja auch schon angeschaut, wie menschlich hoffnungslos Gemeindebau ist. Wir müssen es aus unserer eigenen Kraft machen. Und wie hoffnungsvoll Gemeindebau ist, weil Jesus der Herr der Gemeinde ist, weil er das Haupt ist. Deshalb ist das ein Zukunftsprojekt. Deshalb lohnt es sich, Gemeinde zu bauen. Und er sagt, es mangelt hier noch. Es gibt hier noch Probleme auf Kreta. Es sind junge Gemeinden, die frisch entstanden sind. Die sind noch nicht wirklich auf Kurs. Es gibt so erste Schritte. Gibt da irgendwelche Arten von Versammlungen, ob das Hauskreise sind oder ob schon öffentlich ist, das wissen wir nicht ganz genau. Aber es gibt dort in verschiedenen Städten Anfänge, aber die haben Mangel und es muss Ordnung her. Paul spricht später davon, dass sie gesunden müssen im Glauben. Also, sie sind noch nicht gesund im Glauben. Es braucht da was von außen. Und das Erste, was der Titus tun soll, sehen wir auch in Vers 5, in jeder Stadt Älteste einsetzen. So wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Es braucht Leiterschaft. Und in dem Text, den wir heute studieren werden, geht es um die Aufgaben eines Ältesten, um die Voraussetzungen eines Ältesten und um die Eigenschaften eines Ältesten. Also wir kommen hier im Titusbrief in diesen wenigen Versen für ein ganz großes Paket an Informationen über Leiterschaft in Gemeinde. Aufgaben eines Ältesten, Voraussetzungen eines Ältesten und Eigenschaften eines Ältesten. Das sind auch unsere drei Punkte, die ich ausnahmsweise schon am Anfang sage. Und wir sehen aus der Erfahrung Gemeinden, wo es an Leiterschaft grundsätzlich mangelt. Dort gibt es viel Streit und Zank. Wo es diese diktatorische Ein-Mann-Armee-Leiterschaft gibt, da gibt es irgendwann keine Entwicklung mehr. Wenig Korrektur. Wo alle zusammenleiten, da gibt es letztlich einen elitären geheimen Kreis, der dann tatsächlich doch leitet. Und das schadet den Gemeinden, das bremst die Gemeinden. Das behindert auch die Verkündigung von Gottes Wort. Das behindert die Umsetzung in Form von Heiligung, in Form von Mission. Und deshalb ist es so schön, dass nicht nur an dieser Stelle, aber auch hier im Titusbrief dieses Thema doch so ausführlich und so knackig behandelt wird. Und wir werden, das ist schon mal eine Vorausschau, nächsten Sonntag eine weitere Predigt zu dem Thema hören und Gottes Wort noch etwas weiter studieren in dieser Frage. Jetzt ist erstmal der Blick auf den Leiter, auf den Ältesten, beziehungsweise die Ältesten. Und nächste Woche werden wir darauf schauen, wie Gemeinde die Leiterschaft unterstützen kann, wie Gemeinde Leiterschaft zuarbeiten kann und wie Gemeinde es auch fördern kann, dass eine nächste Generation von Leitern gefördert werden und mit heranwachsen können in der Gemeinde. Also das wird nächste Woche unser Thema sein. Da haben wir ein bisschen Abgrenzung für diese Woche. Und schauen uns jetzt unseren Text an. Ich lese ihn einmal im Stück nach Schlachter 2000. Also Vers 5 haben wir schon gehört. Ich lese nochmal. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. So wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Lass mich noch einmal beten. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns diesen Text jetzt wirklich aufschließt, dass du uns deutlich vor Augen malst, wie das ist mit der Leiterschaft, mit der Ältestenschaft, wer Ältester werden kann, wie er sein soll. Bitte mach uns jetzt ganz, ganz deutlich, wie das praktisch aussieht. Amen. Ja, wir werden in den drei genannten Schritten das Ganze angehen. Das heißt, wir gehen den Text nicht ganz chronologisch an, da uns für unsere Analyse erstmal hilft. Wir schauen, was ist erstmal die Aufgabe eines Ältesten? Was ist seine Rolle und seine Aufgabe? Was hat er zu tun? Und dann sehen wir die Eigenschaften und auch die Voraussetzungen vorher noch. Also, Aufgabe eines Ältesten sehen wir einmal in Vers 7. Älteste sind Haushalter Gottes. Und das könnten wir so auch als Überschrift verstehen. Also Stellenbeschreibung, gesucht wird ein Ältester, Klammer auf, Haushalter Gottes. Das wäre nochmal eine spannende Stellenbeschreibung. Für Haushalter steht ja tatsächlich das Wort Oikonomos. Das kommt uns sehr bekannt vor. Also ein Ökonom. Haushalter, ein Hausverwalter Gottes. Mit Oikonomos beschreibt man auch die Stadtkämmerer. Also die Geschäfte einer Stadt managen. Was ist ein Haushalter Gottes? Ein Haushalter Gottes verwaltet Gottes Haus, nicht im Sinne eines physischen Gebäudes natürlich. Gemeinde ist nicht da, wo das Gemeindehaus ist oder wo das Bethaus ist, sondern letztlich dort, wo die Heiligen sind. Und das kann hier auch im Anbau von unseren schönen Kotten sein. Das ist nicht entscheidend, sondern Gottes Haushalt ist dort, wo die Heiligen zusammenkommen. Und wer ist der Herr darüber? Das ist ganz klar. Jesus ist der Kopf der Gemeinde, das haben wir besprochen. Im Gemeindeseminar am letzten Mittwoch. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das der Kopf. Wir wissen, wenn der Kopf nicht an der richtigen Stelle ist, dann ist der ganze Körper totes Fleisch. Also eine Gemeinde, wo Jesus nicht das Haupt ist, ist totes Fleisch. Aber wo Jesus das Haupt ist, das ist ein lebendiger Leib. Jesus ist derjenige, der in seiner Gemeinde herrscht. Ganz eindeutig. Und daran ändert sich auch erstmal nichts. Aber hier funktioniert das Prinzip der Stellvertreterschaft. Wir kennen das aus vielen anderen Bereichen. Gott beruft reale Menschen, nicht irgendwelche Spezialwesen, sondern er beruft ganz echte Menschen wie dich und mich, dass wir herrschen über die Schöpfung. Nehmen wir ganz am Anfang der Bibel. Und zwar alle Menschen, nicht nur die Christen, alle Menschen haben die Aufgabe, stellvertretend über die Schöpfung zu herrschen, in Gottes Sinne. In einer Ehe hat der Mann die Aufgabe, zu herrschen, tatsächlich, so heißt es, zu herrschen über seine Frau, und zwar in Gottes Sinne, als Stellvertreter Gottes. Weil wie kann der Mann über die Frau herrschen, kann das sein, weil Gott ihn dort einsetzt. Obwohl er den Mann kennt. Jeden einzelnen Mann. Ja, ich weiß. Da gibt es doch viel zu tun bei dir. Aber du sollst trotzdem das Haupt sein in eurer Ehe. Unverdiente, stellvertretende Herrschaft. Und das Prinzip finden wir auch in Gemeinde. Gott beruft Menschen, die seine Haushalter sind, die ihm rechenschaftspflichtig sind. Wir werden das nächste Woche nochmal behandeln. Die Ältesten sind Gott rechenschaftspflichtig. Und die Ältesten müssen wissen, was ist in der Gemeinde los, was gibt es dort für Diskussionen, was für Bewegungen, was bilden sich für Subkreise irgendwo. Das müssen Älteste wissen. Nicht, weil sie Spitze sind oder weil sie von der Stasi sind, nein, sondern weil sie rechenschaftspflichtig gegenüber Gott sind. Und Gott setzt sie ein, stellvertretend als Verwalter. Sagt, hier ist meine Gemeinde, sagt Gott. Und daran ändert sich auch nichts, das bleibt seine Gemeinde. Es wird niemals die Gemeinde des Gemeindeleiters XY und auch nicht des Ältestenkreises XY. Es bleibt Gottes Gemeinde. Er sagt, ja, und ich berufe dich und dich und dich, dieses Haus, also diese Versammlung von Heiligen zu verwalten. Und zwar in dem Sinne, wie ich es machen würde. Ihr müsst dauernd nach meinem Willen fragen. Das Gute ist, im Gegensatz zu Menschen, deren Willen wir oft schwer erfassen können, was will er denn nun? Sagt Gott uns seinen Willen in seinem Wort. Das heißt, die Haushalter, die Verwalter von Gottes Gemeinde, vor Ort müssen sich regelmäßig intensiv mit Gottes Willen auseinandersetzen, weil sonst können sie ihre Aufgabe nicht machen, das ist klar. Sie können auch nicht herrschen, wie sie lustig sind oder wie es ihnen gefällt oder wie es ihnen besonders nahe liegt oder leicht fällt, sondern so, wie es Gott gefällt. Sie müssen sich immer wieder den Herrn vor Augen stellen und sagen, wie würde Jesus das wollen? Nicht, was würde Jesus tun, wir sind nicht Jesus, aber was würde Jesus wollen? Sie sind zuständig für die Anliegen der Gemeinde Christi. Also zuerst für die Lehre. Ganz zentral, die Ältestenschaft ist verantwortlich für die Lehre in einer Gemeinde. Da kommen wir gleich mal drauf, aber erstmal vor allem, dass es sie gibt. Und dann, dass es die richtige Lehre ist, die biblische Lehre ist. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass sie alle Lehraufgaben übernehmen. Sie können bestimmte Dinge delegieren, das ist gar keine Frage. Aufgaben abgeben, aber sie sind verantwortlich für das, was dort geschieht. Vergleichbar mit dem Ehemann, der die erste Verantwortung zum Beispiel für die Kindererziehung trägt. Und wenn wir irgendwann vor Gott stehen, als Ehemänner und als Väter, und Gott fragt, was ist da passiert? Was war denn da los? Brauchen wir nicht sagen, du, Ich war 10 Stunden pro Tag aus dem Haus. Meine Frau hat sich um die Kindererziehung gekümmert. Was weiß ich denn? Da kann ich doch nichts für. Doch. Wenn wir 10 Stunden am Tag aus dem Haus sein müssen, dann müssen wir die Informationen kriegen, was läuft zu Hause. Weil wir rechenschaftspflichtig dafür sind. Was zuerst heißt, Adam, wo bist du? Weil zuerst die Männer gefragt werden, was ist denn da gelaufen? Das gehört nämlich zu diesem Stellvertretertäter dazu. Und so ist es in der Gemeinde auch. Die Ältesten müssen wissen, was lehrmäßig los ist in der Gemeinde, was dort gelehrt wird. Wir müssen die Leute gut zurüsten und dafür sorgen, dass sie zugerüstet werden, wenn sie selbst nicht alles leisten können. Aber dass die Lehre der Gemeinde auch aus einem Guss ist. Wenn ihr von Woche zu Woche auf der Kanzel unterschiedliche Botschaften hört, die sich widersprechen, ist an diesem Punkt was schiefgelaufen. Dann ist eindeutig was schiefgelaufen. Das ist nicht Toleranz, das ist nicht Vielfalt, sondern das ist ein Leitungsfehler. Das kann passieren, sollte es aber nicht, und das muss schnell korrigiert werden, wenn es passiert. Dann müssen die Alarmsirenen läuten. Wenn hier unterschiedliche Sachen gelehrt werden, die einander widersprechen, da muss dringend Klärung her. Da müssen wir all unsere Lehrverantwortlichen ranziehen und Klartext reden und klären, wie kann sowas passieren. Wir haben doch hoffentlich eine Leitlinie als Gemeinde. Wir haben doch hoffentlich ein Bekenntnis als Gemeinde. Und wir haben doch eine Ältestenschaft, mit der die Lehre abgesprochen werden muss. Lehre. Ordnung gehört auch dazu. Dass die Gemeinde Formen bekommt. Denn ganz egal, wie sehr wir für freie Formen sind. Und ganz egal, was wir davon halten, dass viel vorgegeben ist oder nicht. Gemeinde braucht Ordnung. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und da sehen wir von der Schöpfung angefangen, durch alle Lebensbereiche und alle Themenbereiche, Gott will Ordnung. Und so soll in Gemeinde auch Ordnung da sein. Dass es Verantwortliche gibt für bestimmte Fragen. Es gibt Zeiten, für einen Gottesdienst zum Beispiel. Und es behindert die Gemeinde, wenn das jede Woche anders ist. Oder jeder selbst überlegt, wann er zum Gottesdienst kommt. Ordnung. Ordnung bedeutet auch, es gibt zum Beispiel eine Bibelstunde. Oder es gibt eine Gebetszeit miteinander. Es gibt einen Kindergottesdienst. Und da bereiten sich Leute darauf vor. Die kümmern sich darum. Das ist Ordnung. Und Lehre, sehen wir. Kindergottesdienst vorbereiten. Ordnung, wer macht das? Was ist das für einer? Kann er damit umgehen? Hat er Ahnung davon? All diese Fragen. Und was wird dort gelehrt? Heiligung, weiterer Aspekt. Haushalter Gottes sein, Heiligung. Die Gemeinde befördern darin, dass sie in der Heiligung wachsen. Das bedeutet, dass Schwarzbrot auf den Tisch kommt. Und zugleich, dass geistliche Babys auch Milch bekommen. Aber es ansonsten Schwarzbrot gibt. Dass Gemeinde erklärt wird, was ist Gottes Wille in seinem Wort und was bedeutet das für unser Leben. Wie können wir einander auch helfen bei sowas? Braucht es vielleicht Jüngerschaftskurse? Braucht es geistliche Zweierschaften? Braucht es weitere Unterstützung da drin? Sollten Geschwister noch zusätzlich zugerüstet werden für Seelsorgeaufgaben? Das ist nämlich der nächste Punkt, Seelsorge. Jede Gemeinde braucht Seelsorge. Aber Seelsorge ist nicht etwas, was von einem Spezialisten gemacht wird. Unter dem Motto, wir stellen uns einen Seelsorger an. Wenn wir dann Seelsorge haben, wie auch immer das geht, Seelsorge haben, dann schicken wir die Person zu Bruder oder Schwester XY. Es ist gut, wenn Leute qualifiziert sind, auch nochmal für seelsorgerliche Gespräche, einen guten Überblick haben. Aber es ist eine Aufgabe für alle Gemeindeglieder. Seelsorge aneinander üben. Aber es ist wiederum dann die Aufgabe der Haushalter, der Ältestenschaft, das zu unterstützen. Aus diesem Grund, ganz konkretes Beispiel, werden wir im nächsten Frühjahr ein Seelsorge-Seminar hier machen. Und ein lieber Bruder, der schon lange Seelsorge auch ausbildet, also Leute mal qualifiziert dafür, wird vorbeikommen und uns erstes Rüstzeug nochmal an die Hand geben. Und dann noch die ganzen äußerlichen Fragen. Also irgendwo muss sich auch räumlich die Gemeinde versammeln. Wo ist das? Was ist der beste Ort? Wie sorgen wir dafür, dass auch die Gottesdienstzettel da sind? Wie managen wir das, dass es nach dem Gottesdienst einen Kaffee und was zu essen gibt? Diese ganzen äußerlichen Fragen. Wie sorgen wir dafür, dass die aktuellen Gemeindeinformationen per E-Mail-Verteiler rumgeschickt werden? Die ganzen äußerlichen organisatorischen Fragen. Alles Aufgabe der Haushalter Gottes. Und zugleich, sie müssen nicht alles selber machen, weil dann fallen sie uns um nach 2 Wochen. Die müssen delegieren, die müssen abgeben. Aber sie tragen die Verantwortung dafür. Wenn ihre Delegierten, die sie benennen, die sie berufen, Schindluder treiben, dann müssen sie dort reingrätschen. Dann müssen sie Gespräche führen und schlimmstenfalls sogar ein Amt wieder entziehen. Wir müssen ermahnen. Wir arbeiten hier in Gottes Gemeinde. Und egal welchen Dienst wir machen, es ist ein Dienst an Gott. Und lasst uns ihn mit unseren besten Möglichkeiten machen. Also mit voller Hingabe, mit voller Freude, mit vollem Ernst. Lass uns keine halben Sachen machen, wenn es um die Gemeinde geht. Das ist Aufgabe der Ältesten. Also, wir sehen, Haushalter Gottes sein, das bedeutet Ältester sein. Und es entlastet trotzdem nicht den Rest der Gemeinde. Diese stellvertretende Herrschaft bedeutet halt nicht, die kümmern sich um den Krams, das ist nicht mein Problem, aber es sind die Hauptverantwortlichen. Wenn wir nächste Woche nochmal drauf kommen, wenn ich als Gemeindeglied Probleme befürchte, Fragezeichen habe, dann soll ich so schnell es geht zu den Ältesten Kontakt aufnehmen, zur Ältestenschaft Kontakt aufnehmen und das vorbringen. Vielleicht können Sie mir erklären, gut, dass du dir Sorgen machst, aber diese Sorge ist unbegründet, weil, guck mal, wir haben schon Schritte geplant oder es wirkt anders, als es ist. Alles ist okay. Und ich sage, Dankeschön. Das haben wir noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, Haushalter Gottes bedeutet auch, und das sind 2 Punkte, die wir hier im Text finden, und zwar im Vers 9, also unserem letzten Vers, einer sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, jetzt zuerst, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Also die Aufgabe von Ältesten ist mit gesunder Lehre ermahnen. Wir können es auch nennen, die Herde nähren. Also ernähren. Futter für die Schafe. Mit gesunder Lehre, mit dem was richtig ist, was gesund ist, ermahnen. Das gleiche Wort bedeutet übrigens auch ermutigen. Also ermahnen haben wir immer eine Negativvorstellung. Wir haben was falsch gemacht, jetzt gibt es Ärger. Das gleiche Wort bedeutet aber auch ermutigen, ist das gleiche. Das bedeutet, in die Seele von jemand dringen. Das wäre eine wörtliche Übersetzung dieses Begriffs. Also ich versuche, in seine Seele hineinzuwirken mit Gottes Wort. Ich möchte, dass es wirklich ankommt, nicht äußerlich stecken bleibt. Man kann es auch übersetzen mit flehen. Ich flehe euch an, folgt Gottes Wort, nehmt es ernst, wendet es an. Herbeirufen kann es auch bedeuten. Zureden, ermuntern, trösten, all das bedeutet dieser Begriff. Also, die richtige Lehre, die Lehre im Kontext der ganzen Bibel, im Sinne von einem roten Faden, lehren und deutlich machen, setzt es um nach euren Möglichkeiten. Strebt danach, es umzusetzen. Also die Wahrheit kennen, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Deshalb Daueraufgabe für die Ältesten, auch die, die nicht auf der Kanzel stehen, ist Gottes Wort studieren und immer besser kennenlernen. Auch ein Ältester ist damit ja nicht fertig oder abgeschlossen oder so. So wie jeder Christ ist er im Dauerzustand des Studiums. Also Wahrheit kennen, dann Wahrheit lehren und verständlich machen. Wir haben das in der ersten Predigt behandelt, Nehemiah 8,8. Deutlich machen, das bedeutet es. Und das Ziel ist, dass der 80-jährige Opa im Gottesdienst es versteht, oder in der Bibelstunde, oder wo auch immer, oder im Seniorenkreis. und der 8-jährige oder 5-jährige Junge ganz genauso oder Mädchen. Wenn wir sagen, da ist nur eine Kluft, dann wollen wir hinterher und es weiter erklären. Und Eltern das anbefehlen, wenn es Kinder sind. Erklärt es euren Kindern. Klärt, ob sie es verstanden haben. Macht es ihnen deutlich. Wenn ihr Hilfe braucht, sprecht uns an. Wir gucken, was wir machen können. Und die Wahrheit muss praktisch angewandt werden. Und das ist nicht nur eine Ermahnung und Ermutigung für die Gemeindeglieder, sondern so soll auch Gemeinde geleitet werden. Gemeinde wird halt nicht nach Managementprinzipien geleitet. So kann ich mein Startup, so kann ich meine Firma leiten, ja? Das mag funktionieren, aber nicht die Gemeinde Gottes. Sondern nach biblischen Prinzipien. Wenn ich nach Managementmethoden Personalentscheidungen treffe, dann ist eine durchschnittliche Gemeinde bald leer gekündigt. Wenn ich Managementmethoden anwende statt Gemeindezucht und Seelsorge, dann habe ich allen wunderschön im Bauch gepinselt. Aber ich verunehre Gott und ich bin nicht der Haushalter. Also ich bin es schon, aber ich bin nämlich nicht wie der Haushalter. Und dazu gehört noch, nicht nur weit praktisch anwenden, sondern Wahrheit wiederholen. Es braucht immer Wiederholung. Wir hatten am Mittwoch im Gemeindeseminar das Thema, was ist Gemeinde? Und ich muss das Einleitung sagen, Leute, ich kann euch leider nichts Neues erzählen. Aber das ist auch gut so. Wir können nur an das erinnern, was wir hoffentlich schon gehört haben. Paulus macht das so deutlich in Apostelgeschichte 20:27, wo er sagt, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also ich habe nicht irgendwo aufgehört, wo es unbequem wurde. Sondern ich habe euch alles gesagt. Alles, was Gott mir anvertraut hat, habe ich euch weitergesagt. Ich habe versucht, euch zu erklären. Ich habe in euer Leben reingesprochen und gesagt, macht das auch. Hört es euch nicht nur an, sondern macht das auch, was Gott sagt. Der ganze Ratschluss Gottes. Und das war das eine. Also mit gesunder Lehre ermahnen und die Widersprechenden zu überführen. Und wir sehen dann im weiteren Text, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders hier aus der Beschneidung. Denen muss man das Maul stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinnswillen. Es ist notwendig, nicht nur in Kreta, sondern das ist der Normalfall, es ist notwendig, dass die Ältesten mit der gesunden Lehre die Widersprechenden, das sind die Rebellen, das sind die Irrlehrer, das sind die Verführer, dass sie die überführen. Das ist Herde schützen. Wenn erst der Herde Futter geben, war das Erste, und das ist jetzt die Herde beschützen. Weil das gefährdet die Herde. Das gefährdet die Schafe der Gemeinde. Und wir hatten es hier schon mal an anderer Stelle gesagt, wahrscheinlich gab es noch nie ein Zeitalter, wo ihr Lehre so einfach verfügbar war und in solchen Massen verfügbar war und so schwer zu unterscheiden war. Wenn man angeblich christliche Fernsehsender anmacht, sind die Chancen, dass man nicht ihr Lehre erwischt, ziemlich gering. Ziemlich gering. Wenn man auf dem Videoportal nach christlichen Predigten und Vorträgen sucht, sind die Chancen relativ gering, dass man nicht auf ihr Lehre und Verführung stößt. Es ist halt alles nicht sortiert. Deshalb ist diese Aufgabe besonders groß heutzutage. Es ist nicht, weil es irgendwie ein Lieblingsthema von irgendeiner evangelikalen Szene so ist, sondern weil es besonders notwendig ist. Weil ihr Lehre Gift ist. Und diese Irrlehre soll aufgedeckt werden, wodurch? Durch die Wahrheit. Wodurch soll die Lüge klar gemacht werden? Durch die Wahrheit. Man muss die Wahrheit kennen, aber wir müssen auch die Lüge kennen. Zumindest die großen Lügen, mit denen wir konfrontiert sind. Und besonders die Ältesten müssen sich damit auseinandersetzen. Das müssen nicht alles die Spezialisten sein für die neuesten Irrlehren. Aber sie brauchen auf jeden Fall jemanden, der darauf hinweist, guck mal Leute, damit müssen wir uns unbedingt auseinandersetzen. Das ist eine große Bewegung, das ist ein großes Problem momentan in der evangelikalen Szene. Wir müssen unsere Gemeinde auch davor warnen. Wir müssen das aufdecken, was das wirklich ist. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal damit beschäftigen. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit einem Jugendleiter von einer sehr, sehr großen christlichen Jugend. Wir hatten über Themen gesprochen, die für die Mitarbeiter der Jugend mal behandelt werden könnten oder sollten. Und ich hatte beispielsweise gesagt, Mitch, weil sie auch gerade so ein Thema in der Bibelarbeit behandelt hatten, wo es um das Reich Gottes ging, Mitch, vielleicht wäre das Thema Emerging Church schon mal dran. Und man so, nee, also Emerging Church ist bei uns kein Problem. Wir sind ja nicht in Berlin oder in Hamburg oder so. Da ist die Emerging Church, aber wir sind in der Kleinstadt, da gibt es keine Emerging Church. Das hat der liebe Bruder wirklich geglaubt. Aber ich konnte ihm allein in seiner Stadt drei Orte der Emerging Church aufzählen. Und die sind direkt bei euch vor der Tür. Eure Leute liken den Kram auf Facebook. Ich kenne nämlich eure Leute. Die laufen da nämlich auch hin, auf die Konzerte und Veranstaltungen von denen. Das wäre ein dringendes Thema. Also, ganz wichtig, ihr Lehre abwehren, aber auch begründen. Und vor allem möglichst vorher schon warnen. So dass wenn unsere Leute mit ihrer Lehre konfrontiert sind, sie die Zusammenhänge verstehen. Sie kennen vielleicht schon die Schlüsselbegriffe. Bei Emerging Church, wenn sie hören, missional, Transformation, die das gleich die Alarmglocken klingeln, sagen, Moment, das muss ich jetzt mal genauer nachprüfen, was du mir da anbieten willst. Also, durch die Wahrheit, durch die Konfrontation mit richtiger Lehre sollen diejenigen, die sowas verbreiten, überführt werden, gestoppt werden und entwaffnet werden. Und wie immer geht es nicht um einen Kampf gegen einzelne Menschen, sondern ein Kampf gegen Gedankengebäude, wie die Bibel sagt. Also als Christen kämpfen wir nie gegen Menschen, sonst sind wir auf dem falschen Weg, aber wir sollen gegen solche Gedankengebäude kämpfen. Und Älteste haben da halt eine besondere Verantwortung. Also, fassen wir nochmal zusammen. Die Aufgaben eines Ältesten im Grobüberblick sollen Haushalter Gottes sein, die Gemeinde versorgen in Lehre, Ordnung, Heiligung, Seelsorge und den äußerlichen Dingen und das Ganze gut delegieren an treue Leute. Leute qualifizieren, zurüsten und der Jüngerschaft schulen, damit Leute heranwachsen, die das auch in Zukunft tun. Damit es auf vielen Schultern liegt möglichst. Sie sollen mit gesunder Lehre ermahnen, also damit die Herde füttern und sie sollen die Herde schützen, indem sie überführen, wo Lüge ist, wo Widersprechende sind. Und dazu gehört auch, das noch als letztes, dass sie Schwätzern sich entgegenstellen, die hinter den Kulissen Stimmung machen. Wir haben bei unseren ersten Treffen als Inner Circle dieser Gründermannschaft gesagt, wir wollen ein Prinzip wahren. Und das ist, wenn es irgendwelche Missverständnisse gibt, Irritationen, Verletzungen, was auch immer, wir sprechen sofort mit den Betroffenen. Wir schieben es nicht auf, wir reden nicht mit anderen über andere, sondern wir gehen zu Bruder, Schwester XY und sagen, sag mal, habe ich da was falsch verstanden oder ich habe mich verletzt gefühlt oder was war hier los? Das ist immer der bessere Weg. Und das verhindert, dass Schwätzer, Stimmungsmacher, Tratschtypen Gemeinde schäden. Bei dem müssen Älteste auch entgegenwirken. Also, das waren die Aufgaben. Die Voraussetzung eines Ältesten. Wir finden hier als Basisqualifikation, das finden wir auch an den anderen Bibelstellen, wo es um Ältestenschaft geht, als Kernpunkt, sie soll untadelig sein. Das ist wichtig, dass man soll immer untadelig heißt, nicht fehlerlos. Weil dann könnte er niemand Ältester sein. Das funktioniert einfach nicht. Untadelig wird hier zweimal erwähnt in unserem Titustext. Untadelig bedeutet, dass sie als gereifte Christen auf einem Weg gehen, der Gott gefällt, obwohl sie noch Baustellen haben, so wie jeder Mensch, aber dass sie danach streben, dass sie auch vorangeschritten sind und dass sie nicht in bewusster Sünde leben. Zum Beispiel Sünde als Lebensstil darf es bei Ältesten nicht geben. Sie können nicht nebenbei Berufsverbrecher sein, um es mal zuzuspitzen. Sie können nicht abends an der Baustelle Diesel klauen gehen und sonst Gemeinde leiten. Das funktioniert so nicht. Sie können nicht bei ihrer Steuererklärung betuppen und nebenbei Älteste sein. untadelig bedeutet, sie sind wirklich bemüht, nach Gottes Ordnung zu leben, korrekturbereit und sie haben ein Streben danach, Gott zu gefallen. Das ist mit untadelig gemeint. Und das fasst auch alles Weitere, was jetzt kommt, zusammen. Sie sollen sein Mann einer Frau. Es gibt hier durchaus verschiedene Auslegungen dessen, was Mann einer Frau bedeutet. Frage ist, muss ein Ältester verheiratet sein? Oder kann auch ein Single-Ältester werden? Da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Deutlich ist auf jeden Fall, ein Ältester kann nicht mehrere Frauen haben. Ich denke, da werden wir uns mit allen einig sein. Ein Ältester, das macht mich an dieser Stelle deutlich, muss ein Mann sein. Ja, nicht jeder Mann kann ein Ältester sein, aber jeder Älteste muss ein Mann sein. Denn das Prinzip von Leiterschaft ist von der Schöpfung an, bis in die letzten Bücher der Bibel, ganz klar bei den Männern. Und auch hier sehen wir stellvertretende Herrschaft. Wir Männer haben uns das nicht verdient. Bevor wir als Männer überhaupt etwas machen konnten, hat Gott das so bestimmt. Das ist eine Bürde und Herausforderung. Ein Ältester muss ein Mann sein. Und ich weiß das noch aus meiner alten Gemeinde, wie viele Diskussionen es dort gab. Wir hatten sogar ein Seminar, wer kann bei uns Älteste werden? Also, was müssen Männer und Frauen mitbringen, damit sie bei uns ein Ältestenamt bekommen können? Es ging vor allem darum, recht zu rechtfertigen, dass auch Frauen Älteste werden können. Und es wurde genau diese Stelle reingezogen und wurde gesagt, ja, also Mann einer Frau oder Frau eines Mannes oder auch Single, aber nicht in Polygamie leben. Das ist halt das Entscheidende bei dem Ganzen. Das ist eine eindeutig falsche Auslegung. Ein Ältester, der verheiratet ist, soll ein vorbildliches Eheleben führen. Ohne Tadel. Das heißt, auch da, nicht eins, wo es nie Probleme gibt, wo es keine Diskussionen gibt. Das gibt es nicht. Vielleicht in unserer Wunschvorstellung, aber nicht in der Realität. Eheleute haben Diskussionen, haben auch Meinungsverschiedenheiten, haben Herausforderungen und angeblich sogar hin und wieder mal ein Problem. Das soll es durchaus geben zwischen Eheleuten. Aber sie sollen trotzdem eine vorbildliche Ehe führen, indem sie mit diesen Problemen umgehen. Indem sie miteinander und füreinander beten. Indem sie aufeinander zugehen, indem der Mann als Haupt handelt. Mann einer Frau bedeutet, ein vorbildliches Eheleben bedeutet, der Mann soll seine Aufgabe als Haupt bestmöglich wahrnehmen. Vorangehen. Die Richtung vorgeben und zugleich seine Frau auch mitnehmen. Und zwar nicht am Händchen hinterher schleifen, sondern wirklich mitnehmen. Ja, auch erklären, warum er bestimmte Dinge so und so entscheidet. Sie auch fragen, was sie denkt. Und trotzdem keine Abstimmungsprinzipien hier aufmachen, wo es um wichtige Wahrheitsfragen, um wichtige geistliche Fragen auch geht, um wichtige Entscheidungen für die Ehe und Familie. Und dort, wo ein Mann, der Ältester ist, verheiratet ist, kann man die Ehe auch als ein Stück Schule für den Dienst betrachten. Also, wir denken, ein Ältester muss nicht verheiratet sein, aber ein Ältester, der verheiratet ist, hat schon ein bestimmtes Training durchlaufen durch seine Ehe, weil er eine Leitungsverantwortung schon übernommen hat, beziehungsweise übertragen bekommen hat von Gott. Und wichtig ist, die ehelichen Aufgaben sind Priorität. Ich empfehle dazu, 1. Korinther 7, 32 bis 34 einmal zu studieren. Wenn wir verheiratet sind, ist unser Ehepartner unsere erste Aufgabe. Das bedeutet nicht, dass wir sagen können, ja, liebe Gemeinde, ich muss mich jetzt ja um meine Ehe und auch um meine Familie kümmern. Also deshalb kann ich hier nichts machen. Beim EWTC wurde uns mal gesagt, wir können nicht alles gleichzeitig festhalten. Das heißt, wir müssen anfangen zu jonglieren. Wenn unsere Ehe Probleme hat, wenn unsere Frau uns braucht, dann müssen wir da ran, dann müssen wir da hin. Das ist wichtig, nicht nur als Älteste. Das ist die erste Verantwortung. Aber die Verantwortung bedeutet auch, ein Ältester, der Ehemann ist, dass er seine Frau nach Kräften mit in die Gemeinde hineinnimmt. Dass dieses Privat und Gemeinde einen ganz niedrigen Zaun bekommt. In einer anderen Stelle, wo es um Älteste geht, in 1. Timotheus 3,4, ist eine Anforderung, ein Ältester soll dem eigenen Haus gut vorstehen. Das habe ich mal mit hier zugenommen, damit wir diesen Gesamtüberblick bekommen. Dieses Wort, was dort steht, im Griechischen, das bedeutet leiten und fürsorgen. Und das macht uns mal einiges klar über die Aufgaben gegenüber der Ehefrau und auch gegenüber den Kindern. Der kommt ja gleich noch. Also leiten. Was bedeutet leiten in diesem Sinne? Es bedeutet liebevoll vorangehen, bedeutet nicht alles diskutieren, nicht alles abstimmen, aber um die Meinung seines Hauses zu wissen. Auch um die Befindlichkeiten der Frau und der Kinder. Das heißt nicht, dass man immer ihren Wünschen entspricht, weil es nicht immer das Beste ist. Aber man möchte sie auch gewinnen dafür. Leiten bedeutet gute Entscheidungen treffen, auch wenn man keine Mehrheit dafür bekommt. Und es bedeutet, seine Anvertrauten im Gehorsam und in Nachfolge anleiten. Wir sehen, das sind ja Aufgaben schon mal für uns alle, für uns Männer. Nicht nur für die Ältesten, aber die Ältesten in ganz besonderer Art und Weise, weil sie als Leitungsverantwortliche auf dem Puppe stehen, weil sie Vorbilder sein sollen da drin. Das bedeutet, dass man das eigene Haus lehrt, also unterweist Gottes Wort, dass man auch korrigiert daheim, dass man ermahnt, dass man auch ermutigt, dass man tröstet. Also all das, was wir auf einer Kanzel machen sollen, in einer Bibelstunde machen sollen oder in einer Kinderstunde mit Gottes Wort machen soll, dass das zu Hause getan wird. Leiten und fürsorgen bedeutet einmal materiell natürlich fürsorgen, bedeutet aber nicht die Versorgung mit irgendwelchen Luxusgütern. Bedeutet nicht den Zweit- und Dritt- und Viertwagen in der Auffahrt, den musst du besorgen, damit du deine Familie gut versorgst. Das stimmt nicht. Und auch nicht den ersten, zweiten, dritten, fünften Urlaub. Wo es möglich ist, ist das schön. Gott schenkt uns manchmal auch materiell viel. Ist uns nicht verheißen und wir sollen uns nicht darauf stürzen. Das sehen wir gleich in den Eigenschaften eines Ältesten. Das ist eine große Gefahr. Versorgung des Zuhauses bedeutet Essen, Trinken, Obdach, Medizin, was anzuziehen, die Grundbedürfnisse zu stillen. Versorgen, dass alles da ist, was man wirklich braucht. Nicht fünfmal renovieren im Jahr. Nicht die neuen Klinker an der Bude. Das ist nicht versorgen. Das ist optional obendrauf. Wenn es denn noch da ist, ist gut. Ist auch die Frage, wie viel muss ein Mann arbeiten, um seine Familie zu versorgen? Ja, Essen, Trinken, Anziehen, Obdach, Medizin und so weiter. Das. So viel muss ein Mann arbeiten. Und versorgen bedeutet seelisch und geistlich natürlich. Er soll der Seelsorger der Familie sein. Er soll der Priester der Familie sein. Er soll der Pädagoge der Familie sein. Wir sehen einen Haufen Jobs. Und wir Männer sollen unsere Frauen lieben, nach Epheser 5. Und unsere Kinder erziehen, nach Epheser 6. Also, großes Paket an Aufgaben. Und dann haben wir noch die treuen Kinder hier im Paket. Das ist der letzte Aspekt für die Voraussetzung. Treue Kinder. In manchen Übersetzungen stehen auch gläubige Kinder. Gläubige Kinder ist an dieser Stelle eine schlechte Übersetzung. Ich meine, wie wollen wir auch in die Kinder hineinschauen? Sind die wirklich bekehrt oder sind die gut dressiert? Sind die religiös abgerichtet? Oder haben die Kinder schon Heiligen Geist? Schwer zu übersehen. Schwer einzusehen. Also, treue Kinder bedeutet, 1. Timotheus 4 drückt das aus, die Kinder in Unterordnung halten mit aller Ehrbarkeit. Treue Kinder, wird hier genannt, Kinder, über die keine Klage wegen Ausschweifung und Aufsässigkeit vorliegt. Also auch da, es gibt keine perfekten Kinder. Es gibt auch nicht die Kinder, die hundertprozentig gehorchen und immer das Richtige machen. Es sind halt echte Kinder. Aber es macht deutlich, Ein Ältester, so wie jeder Mann übrigens und jeder Vater, hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass seine Kinder nicht nur unterwiesen sind und versorgt sind, sondern, wir würden heute sagen, in der Spur laufen. Ja, Kinder testen Grenzen aus, aber das bedeutet, wir müssen als Erwachsene handeln. Wir müssen als Väter handeln. Wir müssen Grenzen setzen, wir müssen Regeln klären und durchsetzen. All das, das bedeutet das. Dass die Kinder sind nicht außer Kontrolle. Kinder leben nicht in Anarchie. Kinder sind nicht Pippi Langstrumpf. Das bedeutet das. Kinder haben einen guten Rahmen zu Hause. Und trotzdem sind Kinder mal frech und ungezogen und tun falsche Dinge. Das ist ganz normal. Auch da könnte keiner Ältester werden, wenn das gemeint wäre. Perfekte Kinder. Es geht hier übrigens um Kinder, die im Haus leben. Also Kinder. Nicht Nachkommen, sondern Kinder. Nicht die, die 20 oder 30 oder 40 Jahre alt sind und jetzt ihre eigenen Wege gehen. Und sie sollen dabei weder Tyrannen sein, vor denen die Kinder Angst haben, noch Softies oder passiv, sondern liebevoll streng. Kurz gesagt, Kinder Ehrfurcht lehren. Also, das sind alles Voraussetzungen für den Ältesten. Und jetzt kommen wir zu den Eigenschaften. Und interessanterweise fängt Paulus hier an mit Anti-Eigenschaften, habe ich es genannt. Anti-Eigenschaften. In Vers 7 sehen wir das. Es steht immer, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Erstens, nicht eigenmächtig. Das bedeutet, ein Ältester soll nicht nach seinem Willen letztlich handeln, sondern er soll immer Gottes Willen suchen. Haben wir eben schon uns angeschaut. Er soll untersuchen, was will Gott. Und nicht, was will ich zuerst. Nicht eigenmächtig bedeutet, er ist ein Diener. Also dienende Herrschaft. Er weiß, wer sein Herr ist. Nicht eigenmächtig. Zweitens, nicht jähzornig. Das bedeutet, er sucht Klärung. Wo Konflikte sind, wo Streit ist, wo Verletzungen sind, da sucht er Klärung. Er sucht das Gespräch, das Prinzip, was ich eben benannt habe, was wir als ganze Gemeinde leben wollen. Sprich mit den entsprechenden Leuten. Sprich sie an und sag, das habe ich ganz komisch aufgenommen. Lass uns da bitte drüber reden. Oder da habe ich dich verletzt, befürchte ich. Oder da war ich ungerecht mit dir. Aber vor allem, wenn es sie selber betrifft, wo sie selbst geschädigt wurden, wo wir dazu neigen, jetzt auf den Putz zu hauen, das macht keiner so mit mir. Dass sie vergebungsbereit sind. Dass sie Frieden wollen. Ja, keine faulen Kompromisse, Harmoniesoße oben drüber. Nicht in diesem Sinne. Sondern, dass sie echte Bereinigung wollen, dass sie nicht nachtragend sind. Sind nicht hyperempfindlich, wenn es um sie selber geht. Hyperempfindlich sollen sie sein, wenn es um die Wahrheit geht. Wenn es um Gottes Ehre geht. Dann sollen sie hyperempfindlich sein. Das ist gut. Aber nicht, wenn es um ihre eigenen Belange, um ihre Ehre geht. Sie sollen kein Säufer sein. Oder nicht der Trunkenheit ergeben. Je nach Übersetzung. Das ist übrigens eine Stelle, die oft herangezogen wird für ein absolutes Alkoholverbot im Gemeinen. Wenn man das nun versucht, biblisch zu begründen, ist das auf jeden Fall eine ziemlich schlechte Stelle. Denn der Begriff bedeutet nicht, sie konsumieren keinerlei Alkohol, sondern sie sind nicht beherrscht vom Alkohol. Die Leute sagen, sie sind kein Alkoholiker. In alten Ausprägungen, wo es Alkoholismus gibt. Sie sind nicht gebunden an den Alkohol, nicht abhängig davon. Nicht fokussiert auf Alkohol. Sie gehen mäßig und überlegt mit Alkohol um. In dem Psalm heißt es, Gott hat den Wein gemacht, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Und das ist auch nicht aufgehoben. Aber wir sehen noch ganz viele Warnungen davor, wie mit Alkohol Probleme entstehen können. Und oft sind wir auch in Gemeinde konfrontiert mit Geschwistern, die aktuell oder in der Vergangenheit damit Probleme hatten. Oder vielleicht auch Probleme damit bekommen. Und dann ist es schlecht, wenn ein Ältester immer zuerst mit einer Bierflasche steht. Macht einen schlechten Eindruck. Das heißt nicht, dass er nie einen Wein trinken darf oder ein Bier trinken darf oder so. Wenn ein Bruder sagt, ich verzichte völlig auf Alkohol, kann der es natürlich sehr gerne tun. Aber es ist kein Gebot, auch nicht für einen Ältesten. Aber er soll frei sein von einer Bindung. Auch an einen Stoff, wie Alkohol. Das könnt ihr hier guten Gewissens auch auf alle anderen Stoffe übertragen. Ihr könnt sagen, darf ein Ältester Schmerzmittel nehmen? Ja, wenn er Schmerzen hat und er legal Schmerzmittel bekommt, dann darf er die natürlich auch nehmen. Wie ist es, wenn ein Ältester abhängig ist von Schmerzmitteln? Ja, sind wir genau an diesem Punkt wieder. Und jetzt könnten wir alle Stoffe und alle nicht stoffgebundenen Süchte einmal durchdeklinieren. Ein Ältester soll nicht gewalttätig sein. Auch das hier ist kein Gebot zum absoluten Pazifismus, sondern er soll kein Hitzkopf sein. Nicht jemand, der leicht reizbar ist, der gleich hochgeht, der unbeherrscht ist. Soll jemand sein, der Gewalt vermeidet. Der nicht heiß darauf ist, mit Sprache oder mit dem Körper Gewalt anzuwenden. Ich würde fragen, darf ein Ältester seine Frau und seine Familie beschützen? Ja, er ist unter sieben, bitte. Ja, natürlich muss er sogar. Und im Zweifel sogar körperlich. So wie jeder andere Mann auch. Aber er soll nicht zur Gewalt neigen. Das ist schlecht. Er soll eine Herde leiten. Er trägt Verantwortung für viele Menschen. Und Älteste kriegen oft auf die Finger gehauen. Die wird oft in den Rücken getreten, im übertragenen Sinne. Das zeigt einfach die Erfahrung. Viele Entscheidungen sind nicht populär und Älteste kriegen dann den Zorn oder Wut oder andere Meinungen ab und oft auch sehr persönlich. Wenn sie dann Hitzköpfe sind, dann leiten sie Gemeinde nicht gut. Sondern sie sollen ja eben nicht jähzornig sein, nicht gewalttätig sein. Na gut. Der Bruder XY ist gerade auf Krawall gebürstet. Und ich steige da nicht mit ein und suche das Gespräch zum anderen Zeitpunkt möglichst bald. Ein Ältester soll nicht nach schädlichem Gewinn streben. Also wer sich an Profit und persönlichen Gewinn orientiert, der wird kein guter geistlicher Leiter sein. Und das sehen wir ganz praktisch im Privatleben. Wenn ich mein Leben auf Karriere und Geld ausrichte, bin ich momentan wahrscheinlich kein guter geistlicher Leiter. Ganz entgegen den Managementprinzipien an anderer Stelle angewandt werden. Bin ich eben nicht, weil ich auf meins, auf Gewinnmaximierung orientiert bin. Wenn ich als Mann wenig Zeit für Gemeinde und Familie habe, weil ich alles investiere in Geld verdienen. Wir haben es ja schon gesehen, es geht dem Geldverdienen längst nicht mehr darum, die Brötchen auf den Tisch zu bringen. Sondern Statussymbol XY mir zuzulegen oder Gehaltsabrechnung den anderen vorzuzeigen, dann bin ich kein guter geistlicher Leiter, weil ich habe einen falschen Fokus. Das ist übrigens für jeden Mann ein ganz schlechtes Zeichen. Genauso wie Alkoholismus ein Problem ist, ist Geldsucht genauso ein Problem. Weil die Priorität ist damit nicht Gott. Es sind auch nicht die Menschen, Gott mir zuerst anvertraut. Wir müssen alle Geld verdienen und wir müssen da Zeit investieren und Kraft investieren. Das gehört zum Leben, das will Gott auch so. Aber Geld und Besitz drücken ja noch Macht aus und die korrumpiert uns schnell. Und die Bibel warnt immer wieder vor den Gefahren von Geld. Also Geld ist notwendig einerseits, das ist ganz klar, aber es ist auch gefährlich. Vergleichbar, wie gesagt, mit dem Alkohol vielleicht. 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das ist eine Wurzel, nicht die einzige, aber eine Wurzel alles Bösen. Ihr kennt den Spruch, jeder hat seinen Preis. Hoffentlich, aber wir sehen, wie groß die Versuchung ist. Na, tust du das und das? Nein, würde ich niemals tun. Naja, für 1.000 Euro, für 10.000 Euro, für 100.000 Euro, wo ist dein Preis? Matthäus 6,24 sagt der Herr selber, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir brauchen Geld auf der Bank oder im Portemonnaie, aber wenn wir uns daran orientieren, sind wir geistig auf einem ganz schlimmen Irrweg. und auch nicht für ein Ältestenamt momentan geeignet. Aber auch nicht für die Leitung eines Jugendkreises oder eines Hauskreises oder einer Kinderstunde oder was auch immer. Also, das waren die negativen Eigenschaften. So soll ein Ältester nicht sein. Die positiven Eigenschaften, gastfreundlich soll ein Ältester sein. Und die Bibel lehrt durchgängig, Gastfreundschaft ist eine ganz wichtige Tugend, das sollen wir praktizieren. Hiob war ein geistlicher Leiter im Alten Testament. Und er sagte über sich selbst, kein Fremder brauchte draußen zu übernachten. Ich öffnete meine Tür, nimm man das mal. An die Römer schreibt Paulus in Römer 12, Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, also eurer Geschwister, eurer Mitchristen. Übt willig Gastfreundschaft. Also nicht so notgedrungen, oh, jetzt hat er sich bei mir selber eingeladen, oh, die sagen, wir kriegen heute nichts zum Mittag oder so. Jetzt muss ich da irgendwie durch, Gott hat mich sozusagen dazu benötigt. Sondern macht es willig. Seht das als Geschenk Gottes. Ihr könnt durch Gastfreundschaft Gott dienen und damit auch euren Geschwistern dienen. Tolle Sache, spitze. In 1. Petrus sagt der Apostel, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Oh, schon wieder Besuch. Oh, schon wieder die Bude voll. Oh. Nein, freut euch darüber. Wir wissen, die Realität ist durchaus, wenn wir einen hohen Pegel haben an Aufgaben und Verantwortung, Terminen und all das, sagt, huiuiui, okay. Das steht auch noch. Aber dann müssen wir unseren Blick wieder danach ausrichten und sagen, hey, wie schön ist das? Was für eine tolle Möglichkeit, die Gott da gibt. Ohne Murren. Und Hebräer 13, Vers 2, ganz oft zitierte Stelle, hat auch manch einer an seinem Haus hängen, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also wir teilen die Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit Geschwistern. Wir haben Tischgemeinschaft. Das ist auch, das hat Symbolik. Leute, mit denen wir uns zusammen an den Tisch setzen, mit denen identifizieren wir uns ein Stück. Wir machen unser Haus auf und wir machen es im guten Sinne einsehbar. Also, wir haben halt nicht irgendwie unsere Räuberhöhle, wo wir keinen reinlassen. Das geht dir alles gar nicht an, wie ich das hier mache oder wie wir das hier machen. Sondern wir sind im guten Sinne transparent. Nein, wir müssen nicht jeden in unser Schlafzimmer schleppen. Das ist nicht irgendwie unser Job als diejenigen, die Gastfreundschaft ausüben. Aber wir machen uns einen Teil unseres Hauses auf und freuen uns den Leuten, das ist auch einfach schön zu machen. Und Platz ist ja einfach in der kleinsten Hütte. Und einfachste Speise wird zu einem Festmahl mit Geschwistern. Gastfreundschaft. Und das sollen auch wir alle praktizieren. Sehen wir. Aber Älteste sollen ein Vorbild darin sein. In Gastfreundschaft. Damit die anderen davon auch lernen und sagen, guck mal, unsere Ältesten machen das auch so. Das sollten wir auch viel mehr praktizieren. Sie sollen, das ist der nächste Punkt, das gute Lieben. Was heißt das gute Leben? Ein Bibelkommentar fasst das sehr schön zusammen in einem Satz. Die Bereitschaft, das zu tun, was anderen zum Segen ist. Und einfach. Also seid bereit, das zu tun, was für andere ein Segen ist. Hilfsbereitschaft, so können wir es zusammenfassen. Liebevoll anderen Gutes tun. Gutes aus Gottes Perspektive. Also auch da geht es nicht zuerst der persönliche Flaschengeist unserer Mitmenschen zu sein, sondern was könnte Person XY brauchen, wirklich, aus Gottes Perspektive. Das heißt, dass wir zuhören, dass wir auch ertragen, dass sich jemand bei uns auch mal richtig ausschimpfen kann oder ausklagen kann, weil das vielleicht nirgends woanders kann. Also nicht im Sinne von Tratsch, bitte. Dass wir anderen Rat geben und dass wir praktisch helfen. Lest es mal in Jakobus nach. Jakobus macht das so deutlich. Was wäre denn für Geschwister, wenn wir sagen würden, ja, hab du das Probleme? Mensch, ich bitte mal dafür, dass ich die lösen. Wir könnten aber konkret helfen. Wenn wir hier im reichen Mitteleuropa sind selten damit konfrontiert, aber was wäre das für ein Zeichen, wenn wir so, ach, ihr habt Hunger? Mensch, ich bete dafür, dass ihr was zu essen kriegt. Viel Glück noch. Wie ist das, wenn wir einen ertrinken sehen? Im Fluss, der schreit, Hilfe, Hilfe! Ich bete für dich! Das ist nicht das gute Lied. Das ist praktisch. Das gute Leben ist praktisch. In 1. Thessaloniker heißt es, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergeht, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten. Sowohl untereinander, als auch gegenüber jedermann. Also, wir sollen zuerst für die Hausgenossen des Glaubens, wie der Galaterbrief das sagt, da sein, aber auch zu den anderen, das gute Leben. Besonnen, das heißt nüchtern, selbstbeherrscht, ein gutes Urteilsvermögen, Ermessensfragen gut beantworten, gesunder Menschenverstand, vernünftig, diskret, objektiv, das ist besonnen. Ne? Das ist wichtig, wenn wir emotional entscheiden, gerade in Gemeindeleitung, dann fährt das die Gemeinde vor die Wand. Das können wir nur machen, wenn unsere Gemeinde ist, aber es ist halt nicht unsere Gemeinde. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, ganz unterschiedliche Situationen, seelische Befindlichkeiten, all das. Also besonnen heißt ein Anti-Hitzkopf. Gerecht soll Ältester sein. Das heißt rechtschaffen und aufrichtig. Das ist die wörtliche Übersetzung. Es ist prinzipientreu, er macht keine Vetternwirtschaft. Er übervorteilt nicht Bestimmte. Er ist in einem guten Sinne fair. Also nicht in einem Sinne von, wir sind alle gleich und alle kriegen das Gleiche, das ist Kommunismus. Sondern gerecht in einem größeren Zusammenhang. Ungerecht wäre, für die einen nehme ich mir Zeit, für die anderen nehme ich mir nie Zeit. Den einen höre ich zu, den anderen sage ich gleich, was ihr Problem ist. So soll es nicht sein. Gerecht. Er soll nicht korrupt sein. Gut, ich meine, in Gemeinde wird wahrscheinlich selten mit Geld bestochen. Aber vielleicht mit Freundschaft. Herausforderung, große Herausforderung. Ein Ältester soll heilig sein, oder fromm kann man das übersetzen. Das ist der vorletzte Begriff. Das heißt, er soll Gottes Wort fest verpflichtet sein. Nicht vom Zeitgeist umhergetrieben, sondern fest gegründet in Gottes Wort. Er soll in Glaubensfragen forschen, wo etwas unklar ist. Er soll mit seinen ältesten Kollegen sich zusammensetzen, wenn man unterschiedlicher Ansicht ist. Das kann nicht stehen gelassen sein. Also wir könnten mit Geschwistern zusammenarbeiten, die bestimmte Glaubensfragen anders sehen als wir. Kann man trotzdem zusammenarbeiten, wo es nicht um die Hauptsachen geht, wo es um die Nebensachen geht. Ne? Aber in Gemeinde und umso mehr in Gemeindeleitung muss an einen Strang gezogen werden. Und da geht es ja nicht darum, wie sehe ich das und wie siehst du das, sondern was sagt Gottes Wort? Wir müssen das zusammen studieren und die verschiedenen Argumente nebeneinander stellen und gucken, wo ist das Problem? Wir müssen uns vielleicht Vorträge anhören oder noch ein Buch dazu durchlesen oder uns vielleicht noch einen Referenten von außen dazu holen. Aber wir müssen zu einem Punkt kommen. Das ist auch heilig und fromm in diesem Sinne. Er verlässt sich nicht auf menschliche Dogmen und Traditionen, sondern überprüft es selbst. Es gibt gute Dogmen und es gibt auch gute Traditionen. Aber es wird überprüft, und zwar von ihm selber. Die Schrift ist der Maßstab. Das heißt heilig und fromm. Ja, und der letzter Aspekt, der hier genannt wird, das ist beherrscht oder enthaltsam. Ja, und auch das bedeutet diszipliniert und dadurch widerstandsfähig gegen Satans Fallen. Also wie zum Beispiel Zorn, Faulheit, Egoismus, Streitsucht. Das ist all das, was Satan gefällt. Satan kann die Gemeinde nicht vernichten, Satan kann uns auch vom Glauben nicht abbringen, aber er kann dafür sorgen, dass wir auf die Nase fallen. Oder dass wir nicht mehr vorankommen. Oder dass wir uns um uns selbst drehen. Diszipliniert sein, Selbstdisziplin haben, ist notwendig für Leitung einer Gemeinde. Das ist notwendig. Alles, was wir uns jetzt betrachtet haben, diese Eigenschaften, die Voraussetzungen, das Spannende ist ja, so sollen alle Christen sein. Ne? Wenn wir Gottes Wort studieren, kommen wir darauf, das sind die Eigenschaften, die ein Christ haben soll, wonach wir streben sollen in der Heiligung. Das Früchte des Geistes. Ne? Ja, warum wird es dann für die Ältesten ja immer so deutlich gemacht? Weil es notwendig ist. Weil sie in dieser stellvertretenden Herrschaftsaufgabe im Fokus der Gemeinde stehen. Also auf dem Präsentierteller. Und die Gemeinde ganz besonders guckt, wie geht denn unser Ältester mit seiner Frau um? Oder mit seinen Kindern? Tanzen die Kinder auf den Tischen? Oder zucken die Kinder immer zusammen, wenn der Name des Vaters genannt wird? Papa. Das wäre kein gutes Zeugnis. Aber die Gemeinde soll ja lernen daran, an diesem Vorbild. Obwohl wir wissen, ja, der Älteste, der ist nicht perfekt. Er ist ein Mensch wie wir, ein geretteter Sünder wie wir. Aber trotzdem ist er besonders im Blick der ganzen Gemeinde. Übrigens, Väter grundsätzlich sind auch geistliche Leiter, ne? Mütter im gewissen Sinne sind auch geistliche Leiter. Mitarbeiter in Kinder-Jugendarbeit sind auch geistliche Leiter. Wer in irgendeiner Art von Lehrdienst aktiv ist, und sei es die Straßenmission, das ist auch Lehrdienst, der ist auch ein geistlicher Leiter. Da schauen die Leute auch besonders drauf. Es spitzt sich bei der Gemeindeleitung nur in krassem Maß zu. Nach diesem Maßstäben, nach dem, was wir uns alles betrachtet haben, danach sollen wir unsere Kinder erziehen. Denn das ist der Weg, der Gott gefällt. Zentraler Aspekt der Heiligung. Und wir sollen unsere Jungen außerdem darauf vorbereiten, dass sie in Zukunft geistliche Verantwortung übernehmen. Also ihr Jungs, wenn ihr ein paar Jahre erwachsen seid, das ist nicht mehr so lange, auch wenn euch das lange vorkommt, ist es nicht mehr so lange, dann sollt ihr bis dahin von uns und von euren Eltern gelernt haben, wie ihr geistliche Leiter sein könnt für eure Frauen, und wenn ihr mal Papas werdet, für eure Kinder und auch für die Gemeinde. Älteste und angehende Älteste brauchen Hilfe. Und darum werden wir uns ja nächstes Mal auch nochmal dieser Frage beschäftigen, wie kann Gemeinde die Ältesten denn unterstützen? Weil die Ältesten sind nicht so Dienstleister. Die Gemeinde gibt es ab an die Ältesten und dann machen die Mann und bringt uns Leistung. Sondern es ist ein Gemeinschaftswerk. Wir arbeiten für den gleichen Herrn und den gleichen Werk. Älteste brauchen Hilfe. Und zwar brauchen Älteste zuerst Hilfe von ihren Frauen. Zuallererst. Dass sie sie in ihrem Amt unterstützen. Dass sie in ihrem Amt sie fördern. Dass sie sie erbauen. Dass sie ihnen den Rücken stark machen. Dass sie hinter ihnen stehen. Dass sie sie auch freigeben, wo sie zu Gesprächen müssen, zu Versammlungen, zur Gemeinde. Dass sie sie wirklich guten Herzens, guten Willens freigeben. Und sagen, ja, ich hätte jetzt auch gerne zu Hause, das ist wahr. Aber ich freue mich, dass du diese Verantwortung tragen darfst. Und es wird alles gut. Wir können auch nachher noch Zeit verbringen, wir können morgen Zeit verbringen. Ich gebe dich sehr gerne frei, obwohl ich dich so gern zu Hause habe. Das bedeutet das. Bedeutet auch, dass die älteren Kinder, also die älteren Kinder, hier zum Beispiel, dass ihr eure Väter unterstützt, wo sie geistliche Verantwortung haben. Zum Beispiel, indem ihr ihnen die Ruhe lasst, weil sie etwas vorbereiten müssen. Auch wenn ihr euch freut, was mit denen zu unternehmen. Sagt, okay, Papa braucht jetzt Ruhe, weil der hat eine Verantwortung in der Gemeinde. Und dann von der ganzen Gemeinde brauchen Älteste Hilfe und Zurüstung und Unterstützung. Wie das alles gehen kann, nächste Woche. Aber grundsätzlich ist schon mal, dass wir versuchen, nach diesen Prinzipien, nach diesen Voraussetzungen, die hier genannt sind, nach diesen Eigenschaften, selber zu leben, liebevoll als Gemeinde miteinander umzugehen, unnötige Konflikte, Tratsch, Zank und Zickereien zu vermeiden, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander. Dass wir nicht Misstrauen gegen Leiter sehen, sondern dort, wo wir wirklich Fragen haben, zu den Leitern hingehen, zu der Ältestenschaft hingehen und sagen, erklärt es mir bitte. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und vor allem, Gemeinde, bitte betet für die verantwortlichen Leiter. Bitte betet dafür. Das ist absolut notwendig. Älteste werden nicht gewählt. Die durchlaufen auch kein Casting. Älteste werden berufen. In diesem Fall sehen wir, Paulus beauftragt Titus, berufe Männer, die diesen Qualifikationen entsprechen, Voraussetzungen entsprechen. Sicher wird er sich auch zugerüstet haben. Aber beruft die. Das heißt, sie haben sich nicht auf ein Jobangebot gemeldet. Sondern Titus hat die Männer kennenlernen müssen, die es dort vor Ort gibt, und dann einzelne in diese Aufgabe hineinberufen. Und das macht viel Arbeit, manch schlaflose Nacht, aber auch ganz viel Freude und Segen. Es verändert auch sehr das geistliche Leben eines Mannes in so einer Aufgabe. Also bitte betet für unsere Ältesten in Hannover und betet auch für die Verantwortlichen vor Ort. Dazu werde ich gleich noch was zu sagen. Und nächste Woche machen wir an dieser Stelle weiter. Lasst mich noch einmal kurz beten. Herr, danke, dass du dieses Prinzip von stellvertretender Leiterschaft in Gemeinde hast. Herr, danke, dass du echte Menschen einsetzt. Menschen mit Ecken und Kanten. Und trotzdem forderst du klare Voraussetzungen für diese große Aufgabe. Trotzdem sprichst du eindeutig von Eigenschaften, die solche Ältesten haben sollen. Herr, bitte rüste die nächste Generation Älteste zu. Auch gerade hier für Bielefeld. Aber auch für Hannover und für Wittgenstein und für Brandenburg und auch für alle anderen Gemeinden, die deinem Wort treu ergeben sind. Herr, bitte schenk, dass junge Menschen sich ausbilden lassen, zubereiten lassen und dass auch Männer nach solch einem Amt streben, Herr. Herr, danke, dass du berufst, dass wir keine Massenwahlen machen, keine Demokratieentscheidung, wo die lautesten Schreier Recht bekommen. Herr, danke, dass du es in deiner Hand hast. Bitte segne hier die Gemeinde auch weiterhin und bitte trag du uns hindurch durch alle Herausforderungen von Leitung leben und Leitung folgen, Herr. Danke, dass du uns als Gemeinde ganz fest zusammenstellst. Amen.